Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen HörerInnen dieses Podcasts, denen Olaf Scholz nun einen Ohrwurm verpassen wird, wenn er erklärt, was jetzt das Ziel der Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland ist.
Ich glaube, das, was wir jetzt so ein bisschen wollen, ist, wenn man das mit einem Textzeile aus der neuen deutschen Welle sagen will, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Aus Infektionsschutzgründen würde ich jetzt darum bitten, bitte nicht in die Hände zu spucken, sondern das eher im übertragenen Sinne zu verstehen. Scholz spielt an auf das Konjunkturpaket, über das wir hier im Podcast ja auch schon mehrfach gesprochen haben. Es gibt nur ein Problem bei all dem Geld, was man jetzt ausgeben will. Man hat es überhaupt nicht. Deutschland muss also Schulden aufnehmen und ob das zu einem Problem werden kann, insbesondere für nachfolgende Generationen, darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir in die USA, nach Kentucky. Eine Politikerin aus Louisville wird uns berichten, wie sie die Vorkommnisse der letzten Wochen erlebt hat und welche Ideen sie zur Reform der Polizei hat. So viel vorweg, das weicht ziemlich ab von dem, was Donald Trump jetzt an Ideen vorgestellt hat. Vorstellen, super Stichwort auch. Ich darf nämlich am Ende dieses Podcasts auch jemanden vorstellen. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! 218,5 Milliarden Euro. So viele neue Schulden macht Deutschland in diesem Jahr. Grund dafür natürlich die Corona-Krise bzw. die Versuche, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Es gibt ein kräftiges Konjunkturpaket, das der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen soll bzw. Arbeitsplätze sichern soll. Aber das muss natürlich finanziert werden. Und deshalb wurde heute vom Kabinett der zweite sogenannte Nachtragshaushalt beschlossen, der dann jetzt eben den Schuldenberg noch ein bisschen größer macht. Das hilft zwar über die Krise, bringt aber eine Bürde für nachfolgende Generationen und schmälert den Spielraum bei Investitionen. Und wenn wir in Deutschland auf die Schulen und auf die Straßen gucken, dann wissen wir, dass wir eigentlich jetzt schon ein bisschen hinterherhinken, was Investitionen angeht. Und eigentlich haben wir auch eine Schuldenbremse, die eine zu hohe Neuverschuldung verhindern soll. Theo Gerst in unserem Hauptstadtstudio. Eigentlich darf Finanzminister Olaf Scholz also gar nicht so viele Schulden aufnehmen?
Nee, das stimmt. Wir haben eine Schuldenbremse, Ann-Kathrin. Und eigentlich dürfte der Bund danach in diesem Jahr höchstens 11,7 Milliarden Euro Schulden machen. Wohlgemerkt höchstens, das wäre der Normalwert. Aber nicht mal das wollte Olaf Scholz ja eigentlich ausnutzen. Er hatte ja vor Corona-Zeiten einen Haushalt durch den Bundestag gebracht mit Neuverschuldung null. Dann kam Corona und jetzt geht es gewissermaßen von null rauf auf 156 Milliarden. Das war im März der erste Nachtragshaushalt. Jetzt geht es nochmal weiter. 62,5 Milliarden drauf, Strich drunter, macht 218,5 Milliarden Euro. Und das in nur 3 Monaten ist schon rasant.
Die Schuldenbremse steht aber doch eigentlich im Grundgesetz. Also warum kann Scholz das jetzt machen?
Naja, sind halt keine normalen Zeiten derzeit. Der Staat kann natürlich die Schuldenbremse aufheben, wenn Unvorhersehbares, sagen wir eine Naturkatastrophe, passiert. Dann darf man auch mehr Schulden machen. Das wären in diesem Jahr 80 Milliarden Euro. Aber wenn das immer noch nicht reicht, dann kann man die Schuldenbremse auch aufheben. Immer nur für ein Jahr. Und in dieser misslichen Lage, sage ich mal jetzt, sind wir jetzt. Die Schuldenbremse ist schon aufgehoben. Das hat man schon im März mit dem ersten Nachtragshaushalt gemacht. Insofern ist die Bremse jetzt schon außer Kraft. Und das nutzt Olaf Scholz jetzt im Grunde aus. Das heißt, das ist so ein bisschen, wenn schon, denn schon. Also die gesamten neuen Schulden, alles Geld, was er braucht, um gegen Corona anzugehen, mit egal welchem Programm. Und das wird ja alles auf Pump finanziert. All das wird jetzt in das Jahr 2020 gepackt.
Mhm. Nun hat die Schuldenbremse aber ja eigentlich einen Sinn. Es gibt auch EU-Regeln, die die Neuverschuldung eigentlich hemmen sollen. Also grundsätzlich gibt es schon die Annahme, zu viele Schulden sind gar nicht mal so gut. Aber warum sind zu viele Schulden gar nicht mal so gut?
Naja, zu viele Schulden engen natürlich jeden Staat irgendwann ab und schnüren ihn ab, was seine Handlungsmöglichkeiten betrifft. Aber zu viele Schulden nicht gut, das hängt natürlich auch immer, ist natürlich auch ein relativer Begriff. Wenn wir nach Japan gucken, die haben über 200% ihrer Wirtschaftsleistung als Staatsverschuldung und dennoch bricht der Staat dort nicht zusammen. Bei Italien zucken wir schon zusammen, weil die jetzt von 120 auf wahrscheinlich 140% raufgehen. Es kommt immer darauf an, wofür die Schulden gemacht werden. Wenn ich einen Kredit als Privatmann aufnehme und damit das Studium meines Sohnes finanziere, dann kann das Sinn machen. Wenn ich mit demselben Geld auf Pump in Urlaub fahre, ist das wahrscheinlich nicht so nachhaltig. Und so ist das auch beim Staat, Ann-Kathrin. Schafft der Staat bleibende Werte, dann ist nichts dagegen zu sagen, dass auch die nächste Generation, die auch was davon hat, den noch mit abzahlen muss, diesen Kredit. Aber genauso kann der Staat Geld auch verbraten. Ich sage mal jetzt Wahlgeschenke jedweder Art. Ich bilde jetzt mal ein Beispiel. Wir gingen jetzt wieder zurück auf Rente mit 65 statt Rente mit 67. Dann wäre das sicherlich nicht so nachhaltig. Also insofern, es kommt immer darauf an, wofür die Schulden auch gemacht werden.
Das heißt, die Idee ist jetzt, wir nehmen dieses Geld erstmal, wir machen Schulden, fördern damit die Wirtschaft und wenn die wieder wächst, bekommen wir dadurch Steuereinnahmen und dadurch stehen wir dann finanziell wieder gut da?
Ja, genau. Und das setzt uns dann in die Lage, sozusagen den Schuldenberg einerseits abzutragen. Das heißt, man will ja innerhalb von 20 Jahren einen Teil der Schulden, die man jetzt macht, knapp 120 Milliarden von den 218, die will man ja echt zurückzahlen, in 20 Jahren abstottern. Und auf der anderen Seite sagt man, wenn die Wirtschaft wieder wächst, dann wächst ja auch das Bruttoinlandsprodukt und dann wächst sich der Schuldenberg irgendwie so ein bisschen aus und das Tragen dieser Schulden, diese Schuldentragfähigkeit, das wird dann wieder etwas erträglicher, je größer die Wirtschaftsleistung ist. Das ist so ähnlich, wie wenn man ein Haus baut und auf 30 Jahre den Kredit abfinanziert. In den ersten Jahren tun die Kreditraten doch sehr weh, aber meistens steigen ja dann die Einkommen im Laufe der Jahre und dann ist die Kreditbelastung nach 20, 25 Jahren nicht mehr so stark wie am Anfang und so ist das auch beim Staat.
Nun gibt es ja einige Stimmen, die gehofft haben, dass die Corona-Krise dazu führen könnte, dass wir in Sachen Wirtschaftsmodell etwas umdenken, dass wir nicht mehr ganz so wachstumsorientiert sind und auch wachstumsbasiert. Aber wenn ich dich richtig verstehe, diese enormen Schulden, die jetzt aufgenommen werden, die können wir dann tatsächlich nur abzahlen, wenn die Wirtschaft weiterhin oder beziehungsweise wenn sie wieder wächst.
Ja, das stimmt. Wachstum macht die ganze Sache leichter. Das muss ich als Ökonom wirklich so sagen. Aber ich sehe jetzt auch nicht unbedingt einen Widerspruch da drin, den du da so konstruiert hast.
Nicht ich.
Ich kann auch sinnvoll wachsen, wenn der Staat jetzt sagt, wir wachsen, indem wir klimafreundlich wachsen. Mhm. Wir wachsen, indem wir auf fossile Brennstoffe und Energieträger verzichten und auf Wasserstoff und Erneuerbare setzen. Wenn ich also in diese Form des Wachstums gehe, dann kann ich trotzdem wachsen, wie gesagt, Steuern generieren, Arbeitsplätze halten, vielleicht sogar neue schaffen. Es gehen auch welche verloren, ganz klar. Aber ich kann den Laden, salopp gesagt, am Laufen halten. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich auch als Staat Steuereinnahmen. Und von denen kann auch der Staat dann die jetzt gemachten Schulden wieder abbezahlen. Aber natürlich bleibt ein flaues Gefühl. Ich meine, ich habe gerade gesagt, wir gehen jetzt so von 0 auf 218,5 Milliarden Euro, mal eben in 3 Monaten. Und die Tilgungspläne, die damit verbunden sind, die laufen über 20, vielleicht sogar noch mehr Jahre. Das heißt, wir binden uns da schon was ans Bein. Mhm. Und vielleicht müssen wir auch noch mal bei der einen oder anderen Person der nächsten Generation um Nachsicht bitten für das, was wir jetzt in diesen Monaten im ersten Halbjahr 2020 alles so anstellen hier in diesem Land.
Tatsächlich hat mich gerade diese Tilgungsrate über 20 Jahre ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber ich bin schon hellhörig geworden, weil die jetzige Bundesregierung ja im Prinzip damit schon den Kurs vorgibt für das, was nachfolgende Regierungen leisten müssen, aber auch ja im Prinzip für die nächsten 20 Jahre festlegt, dass da was abgestottert werden muss. Das ist schon auch was, was man nachfolgenden Generationen ja mitgibt.
Ja, insofern ist das Versprechen vor allem aus der CDU-CSU-Fraktion, dass man das innerhalb dieser Generation zurückzahlen will, auch so ein bisschen mit dem Prinzip Hoffnung verbunden, Ann-Kathrin. Aber auf der anderen Seite 120 Milliarden Euro, sage ich mal jetzt, geteilt durch 20 Jahre, das sind erstmal 6 Milliarden jedes Jahr. So, das kann man schaffen. Das ist, wenn ich jetzt einen normalen Bundeshaushalt nehme, vielleicht 2% eines normalen Bundeshaushaltes. Mhm. Das Problem ist nur, man muss dann auch irgendwann gucken, dass es nicht wesentlich mehr wird. Und diese Gefahr besteht natürlich. Denn wenn ich jetzt sage, ich mache das nationale Konjunkturprogramm und davon muss ich, das heißt eben in den kommenden 20 Jahren muss ich jedes Jahr 6 Milliarden fürs Zurückzahlen zurücklegen. Wenn ich dann noch in Europa ein weiteres Konjunkturprogramm auflege, das ist ja geplant, dieser europäische Wiederaufbaufonds, auch auf Pump finanziert, deutscher Anteil etwa ein Viertel, Das ist dann umgerechnet auf die jährliche Tilgung nochmal 4 Milliarden im Jahr. Dann bin ich schon bei 10 Milliarden Euro. So, und das heißt natürlich, wir haben ganz schön was vor der Brust. Denn das heißt, in den nächsten 20, 30 Jahren wird jede Bundesregierung, egal wie sie regiert und wer sie führt und wer der Kanzler ist oder die Kanzlerin, jede Bundesregierung wird jedes Jahr vor dem Problem stehen, wenn sie den Bundeshaushalt aufstellt, muss sie erstmal 10 Milliarden Euro weglegen an die Seite und gar nicht erst dran denken, weil die sind sowieso reserviert für die Rückzahlung der ganzen Kreditprogramme und Hilfsprogramme, die wir jetzt gegen Corona auflegen, in Deutschland wie in Europa. Das ist das Problem.
Und Prinzip Hoffnung, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren ausfallen, weil wir noch gar nicht abschätzen können, wie krass die Corona-Krise reinschlägt.
Das kommt noch dazu. Es kommt auch dazu, dass wir weniger Geld für Investitionen und andere schöne Dinge haben, wenn wir eben jetzt Schulden machen, bei denen wir uns verpflichten, was ich im Übrigen richtig finde, sie dann auch zurückzuzahlen. Aber klar, die Spielräume werden enger, egal ob eine Regierung gerne mehr Sozialstaat möchte, ob sie mehr in Bildung investieren möchte oder ob eine andere Regierung sagt, Europa ist uns wichtig, da müssen wir was tun oder Entwicklungshilfe oder die innere Sicherheit krankt gerade oder vielleicht die Bundeswehr. Es gibt ja je nach politischer Ausrichtung viele politische Ziele, viele Nice-to-Haves, die man gerne mit einem Staatshaushalt bedienen möchte. Und wenn man dann immer so einen Schuldenberg hat, den man erstmal abbezahlen muss, dann sind eben die, wie soll ich sagen, dann ist die freie Spitze für das, was man gerne hätte und was man gerne täte und wofür man gerne Geld in die Hand nehme, diese freie Spitze ist dann sehr schnell weg.
Theo, ich danke dir für diese Erklärung.
They have to get our gratitude and we have to give them great respect for what they do.
So US-Präsident Donald Trump am Abend mit Blick auf die Polizei in den USA. Die will er durchaus reformieren, aber nur ein bisschen. Seine Reaktion auf die anhaltenden Proteste gegen Polizeigewalt und die anhaltende Polizeigewalt ist ein Reformchen. Beamte sollen trainiert werden zu deeskalieren und Würgegriffe nur noch erlaubt sein, wenn das Leben der Beamten bedroht ist. Das Wort Rassismus fiel bei der Veranstaltung überhaupt nicht. Wir haben hier im Podcast ja schon mehrfach auf die Polizei in den USA geschaut. Ein Mann aus New York hat uns erzählt, was er dort im Alltag an Rassismus erfährt. Wir schauen aber eben meistens in die, ich sage mal, üblichen Städte. Also New York, Washington an der Ostküste, San Francisco an der Westküste. Wie ist es allerdings dazwischen? Die USA, die sind ja riesig. Das wird uns gleich Attica Scott erzählen, beziehungsweise sie wird uns einen Eindruck liefern. Sie ist Politikerin der Demokratischen Partei, wurde vor 4 Jahren ins Parlament von Kentucky gewählt. Als erste schwarze Politikerin seit 20 Jahren. Die Hauptstadt Louisville ist auch ihre Heimat und sie hat dem Deutschlandfunk erzählt, wie sie die vergangenen Wochen erlebt hat. Die Proteste, die Eskalation durch die Polizei, hat erzählt, wie die Polizei vor Ort eigentlich ja, ein kleiner Staat im Staate ist und sie hat Ideen, wie man all das verändern könnte. Sie hat das nicht mir erzählt, sondern sie hat es Jasper erzählt. Das Ganze lief als Interview in unserer Deutschlandfunk-Frühsendung, aber weil ich weiß, dass nicht jeder, der diesen Podcast hört, auch unsere Frühsendung hört und weil ich dieses Gespräch sehr eindrücklich fand und sehr lehrreich, ja, finde ich, ist es einfach hier nochmal der Platz, dieses Interview nochmal zu setzen. Das Gespräch beginnt nicht gerade hoffnungsvoll, das muss ich dazu sagen, sondern rückblickend auf etwas Tragisches oder besser, auf etwas Furchtbares. Es ist nicht tragisch, es ist furchtbar. Der Tod von Breonna Taylor. Die 26-Jährige wurde im März in ihrer Wohnung von weißen Polizisten getötet, mit 8 Schüssen. Die Polizisten, die haben ihre Wohnung gestürmt, aufgrund einer Verwechslung. Und so beschreibt Attica Scott das Geschehene.
I think it's important for people to know that Breonna Taylor was a 26-year-old emergency medical worker.
Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute wissen, was mit Breonna Taylor passiert ist, einer 26-jährigen Notfallsanitäterin, die von der Polizei mit 8 Schüssen in ihrem Bett ermordet wurde. Sie brachen die Tür zu ihrer Wohnung auf der Suche nach jemandem, der tatsächlich bereits festgenommen worden war. Aufgrund dieser juristischen und polizeilichen Fehler wurde Breonna umgebracht. Das geschah am 13. März, vor 3 Monaten. Und bis heute wartet man darauf, dass die Polizisten für diesen Mord verhaftet werden. Noch gab es keine wirklichen Konsequenzen für diese Beamten. Deshalb protestieren die Menschen nun seit 17 Tagen in Folge. Seit letztem Freitag jeden Tag 24 Stunden lang. Wir fordern momentan also immer noch Gerechtigkeit von Seiten des Bürgermeisters und des Generalstaatsanwalts von Kentucky.
Es gab Zusammenstöße mit der Polizei und auch mit der Nationalgarde. Sie haben das sogar persönlich erlebt.
That you experienced personally as well.
Yes, so
Ja, am zweiten Tag der Proteste ging ich mit meiner Tochter und einer guten Freundin dorthin. Wir kamen gegen 5:30 Uhr abends an. Es war noch hell draußen. Die Leute waren aktiv, indem sie sich zum Beispiel auf die Straße legten, sich an den Händen hielten, Sprechchöre riefen, gemeinsam marschierten. Alles, was man tun kann, um Gerechtigkeit zu fordern. Wir waren ungefähr 5 Stunden vor Ort, als ganz plötzlich die lokale Polizei zusammen mit der Polizei des Bundesstaates und der Nationalgarde, die der Gouverneur in die Stadt gerufen hatte, sich um uns herum aufbaute und anfing, uns zu schlagen. Wir machten uns große Sorgen um unsere Sicherheit, weil wir ja wussten, dass es keinen Grund für diese Gewalt gab. Und ohne jede Vorwarnung warfen sie plötzlich Tränengasgranaten auf uns, schossen mit Pfefferspray auf die Menschen und es entstand totales Chaos. Nicht wegen der Demonstranten, sondern wegen der Polizei. Das war absolut beängstigend.
What do you make of this response? Was halten Sie von der Reaktion der Polizei auf die Proteste?
Ein Grund für diesen Polizeieinsatz war der Versuch, schwarze Menschen unter Kontrolle zu halten. Breonna Taylor, die ermordet wurde, war ja eine junge schwarze Frau. Und deshalb waren die schwarzen Menschen hier so wütend. Wir hatten es satt, dass immer wieder welche von uns umgebracht wurden. Von denjenigen, die wir dafür bezahlen, dass sie uns schützen und helfen sollen. Also ein Grund war der Versuch, uns zu kontrollieren. Der andere bestand in fehlerhaften Entscheidungen sowohl des Bürgermeisters von Louisville als auch des Gouverneurs von Kentucky, die gemeinsam die State Troopers und die Nationalgarde gerufen hatten. Das war komplett unnötig. Die Menschen hatten ganz klare Forderungen und der Bürgermeister hätte ihnen einfach nur zuhören müssen. Stattdessen wollte er uns zum Schweigen bringen, indem er all diese militarisierte Polizei ranholte, gegen seine eigene Bevölkerung, die ihn gewählt hatte.
Many of them voted him into office.
Now, as far as I know, meanwhile the police chief in Louisville has been fired. In der Zwischenzeit wurde der Polizeichef von Louisville gefeuert. Es gibt Debatten über andere Regeln für die Polizei, zum Beispiel, wenn es um Haftbefehle geht. Ist das für Sie ermutigend?
Is that encouraging news for you?
Well, in all honesty, Jasper, the chief of police had already announced.
Ehrlich gesagt hatte der Polizeichef bereits bekannt gegeben, dass er aufgrund des ganzen Drucks am 1. Juli zurücktreten wollte. Der Bürgermeister hat ihn also 29 Tage, bevor er ohnehin gegangen wäre, gefeuert. Das ist also nichts, was mir und vielen anderen nun besonderen Grund zum Feiern geben würde. Auf der anderen Seite freuen wir uns sehr darüber, dass der Stadtrat von Louisville, dem ich ja früher auch angehört habe, nicht mehr das Recht hat, ohne anzuklopfen Verhaftungen durchführen zu lassen. Das heißt, die Polizei kann einem nun nicht mehr ohne Vorwarnung die Tür aufbrechen. Das feiern die Leute. Das muss nun auf die Ebene des Bundesstaates ausgeweitet werden, weil schwarze Menschen aus allen Bezirken davon betroffen sind. Wir müssen also sicherstellen, dass diese Praxis nirgendwo in Kentucky mehr so angewendet wird. Außerdem wollen wir nach wie vor, dass die Polizeibeamten, die Breonna Taylor ermordet haben, entlassen werden. Wir wollen weiterhin, dass die Bürgermeister der Polizei Gelder kürzen, denn die Polizei ist entstanden mit dem Ziel, die Menschen in der Sklaverei zu halten. Sie wurde nicht geschaffen, um schwarzen Menschen zu dienen oder sie zu schützen. Wir haben gesehen, wie sie schwarze Menschen in der Bürgerrechtsbewegung angegriffen haben, wie Teile der Polizei auch Mitglieder des Ku Klux Klan waren, wie sie öffentlich schwangere schwarze Frauen gelyncht haben. Die Polizei ist für schwarze Menschen kein Weg zur Gerechtigkeit.
They are not tools for justice for black people.
So now, Attica, there's the call for reforms not only in Louisville, but all over the country in cities.
Es gibt den Ruf nach Reformen jetzt überall im Land. In Minneapolis zum Beispiel hat der Stadtrat sogar verlangt, die Polizei aufzulösen und ganz neu aufzustellen. Es gibt Initiativen in anderen Städten. Und es gibt ja auch Beispiele für eine andere Polizeiarbeit. Sind Sie optimistisch, dass es dieses Mal tatsächlich Veränderungen geben wird?
Are you optimistic looking on this whole picture from Louisville that there is now a dynamic for real change?
Jasper, I am so grateful to the people across the world.
Ich bin den Menschen überall auf der Welt so dankbar, die für schwarze Menschen auf die Straße gegangen sind. Dieser Druck bringt Städte und Bundesstaaten in den USA dazu, einmal wirklich darüber nachzudenken, wie die Polizeiarbeit in diesem Land abläuft. Also ja, ich habe wirklich Hoffnung, dass Veränderungen überall im Land stattfinden können. Wenn wir den Leuten zuhören, die am direktesten von Polizeigewalt betroffen sind und den Communities, die seit Jahrzehnten immer wieder aufstehen, seit diese Institution von Jägern geschaffen wurde, diese Systeme, die nicht für uns kreiert wurden. Ja, ich habe Hoffnung, weil ich sehe, was diese Proteste erreichen können. Wir müssen weiterhin Druck ausüben. Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen weitermachen.
There have been police killings before.
Es gab in der Vergangenheit immer wieder brutale und tödliche Polizeieinsätze. Was ist dieses Mal anders?
What do you think is different now?
Yes, I believe it's the conversion of a lot of factors.
Eine ganze Reihe an Faktoren trägt zur Veränderung bei. Einer davon ist, dass wir über einen Zeitraum von 30 Tagen überschwemmt wurden mit Videos und Audios von Polizisten, die schwarze Menschen ermorden, sei es Breonna Taylor oder David McAtee hier in Louisville, George Floyd oder Ahmaud Arbery. Das war einfach zu viel. Hier zeigt sich, wie die Menschen das publik machen, diese Taten festhalten und der Welt mitteilen, ihre Botschaft bekannt machen. Das ist wichtig. Was sich auch verändert hat, ist, dass die Menschen weltweit mit uns und für uns aufstehen. Das kann niemand ignorieren. Alle zusammen haben es möglich gemacht, dass die Politiker oder Entscheidungsträger nicht mehr ignorieren können, was hier momentan passiert. Und es ist entscheidend, dass es klare Forderungen nach neuen Regelungen und Gesetzen gibt, die alle Protestierenden stellen. Es kann also kein gewählter Volksvertreter mehr leugnen oder ignorieren, dass es eindeutige Maßnahmen gibt, die auf lokaler, bundesstaatlicher und landesweiter Ebene eingeleitet werden können. All das zusammen bringt uns hierher.
Und welche konkreten Forderungen liegen gerade auf dem Tisch?
Definitely firing these officers immediately who murder with.
Eine Forderung ist definitiv, die Polizisten mit sofortiger Wirkung zu entlassen, die ungestraft schwarze Menschen ermordet haben. Wir haben das jetzt in Atlanta gesehen, wo die Bürgermeisterin den Beamten sofort entlassen hat, der einen Schwarzen, der vor ihm weglief, kaltblütig in den Rücken geschossen hatte. Eine weitere Maßnahme, die gefordert wird, ist, diesen Polizeiapparaten die Gelder zu streichen. In Louisville fließen zum Beispiel 2/3 unseres Budgets in die Polizei und deren Militarisierung. Das muss aufhören. Das ist eine klare politische Forderung. Keine Verhaftungen mehr ohne anzuklopfen. Eine weitere klare Forderung. Schulen müssen ihre Verträge mit der Polizei beenden. Keine Würgegriffe mehr, keine tödlichen physischen Festhaltetechniken. Das sind alles Forderungen, die klar und durchführbar sind. Und selbst wenn sie noch utopisch erscheinen, müssen sie gestellt werden, weil wir uns jetzt nicht erlauben können, klein beizugeben und nur um schrittweise Veränderungen zu bitten, die nirgendwo hinführen.
You've talked about the different levels. Police in the United States is organized on the local and regional level.
Die Polizei in den USA ist föderal organisiert, aber auch in Washington DC wird das Thema jetzt aufgegriffen. Die Demokraten arbeiten an einem Gesetz. Die Republikaner im Senat wollen Vorschläge machen. Dabei geht es um Fehlverhalten von Polizisten, um ihre Ausbildung. Es geht um Transparenz in Fällen, wo es Schwerverletzte gibt oder gar Tote, um Deeskalationstraining. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass es in den nächsten Wochen einen Kompromiss über Parteigrenzen hinweg geben wird?
How big is your hope that across the aisle there will be something like a compromise in the next couple of weeks?
DC is so dysfunctional that
Washington ist so zerrüttet, dass ich nicht ganz überzeugt davon bin, dass es wirklich zu einem Kompromiss kommen wird. Leider. Deshalb muss ein so großer Teil dieser Arbeit auf lokaler und bundesstaatlicher Ebene stattfinden, wo man eher sofortige Veränderungen durchsetzen kann. Was mir Hoffnung gibt, ist also die Arbeit auf lokaler und regionaler Ebene. Außerdem gehen einige der Forderungen, die an Washington gerichtet sind, nicht so weit wie die regionalen Forderungen, wie die Definanzierung der Polizei. Man kann Hass nicht wegtrainieren, Rassismus nicht wegschulen. Wir haben erlebt, wie Polizeibeamte Deeskalationstrainings durchlaufen haben und uns am Ende trotzdem umbringen. Training funktioniert also nicht immer, besonders wenn es nur ein 8-stündiger Kurzlehrgang ist, als ob 8 Stunden genug wären.
You're saying that don't wait for DC.
Sie sagen also, warten wir nicht auf Entscheidungen aus Washington, lasst uns vor Ort beginnen. Was wird in den nächsten Monaten passieren?
What do you predict?
So what I anticipate will happen is that cities across the country are going to model
Ich erwarte, dass Städte überall im Land dem Vorbild von Minneapolis folgen werden, dass sie anfangen werden, ernsthafte Gespräche darüber zu führen, was es bedeutet und wie es ablaufen kann, die Polizei zu definanzieren. Wir werden sehen, dass immer mehr Schulbehörden ihre Verträge mit der Polizei überdenken. Es wird auf bundesstaatlicher Ebene mehr Regelungen zur Abschaffung der No-Knock-Warrants geben, also der Verhaftungen ohne anzuklopfen. Es wird unabhängige Untersuchungen von Erschießungen durch die Polizei geben, mehr Bürgergremien, die in der Lage sind, Polizeibeamte vor Gericht zu bringen. Wir werden immer mehr Städte und Bundesstaaten sehen, die diese Maßnahmen prüfen, darüber sprechen und diese Gespräche schließlich in Taten umwandeln werden.
These conversations and also move these conversations to real action.
Ich habe es ja anfangs schon angekündigt. Ich darf heute jemanden vorstellen, nachdem letzte Woche ja schon Sonja Meschkat hier im Podcast ihr Debüt gefeiert hat, kommt eine neue Stimme hinzu, die ab morgen dann auch am Mikrofon übernimmt. Katharina Peetz, schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich sehr.
Wir haben jetzt gerade überlegt, wie wir dich am besten vorstellen und was ich dich frage. Und dabei hast du gesagt, du weißt das ja eigentlich alles schon. Und dann habe ich festgestellt, nee, eigentlich weiß ich das eben nicht alles. Ich weiß, dass du zuletzt in unserer Europa-Redaktion gearbeitet hast,
genau.
Aber ansonsten bin ich dann tatsächlich schon blank. Also Katharina, bitte erzähl etwas über dich.
Ich habe in der Europaredaktion gearbeitet, das mache ich auch immer noch. Habe beim DLF jetzt schon so 2-3 Jahre gearbeitet in verschiedenen Positionen. Und ansonsten, also die Europapolitik, genau, die ist so mein Bereich, aber auch die Wirtschaftsthemen, zumindest so Digitalwirtschaft und sowas, das ist so, wo ich ein bisschen den Hang hin habe.
Worauf freust du dich mit Blick auf den Podcast am meisten?
Oh,
fiese Frage, die nicht abgesprochen war.
Sowieso alles hier nicht abgesprochen. Ich freue mich, dass vieles nicht abgesprochen ist, dass man ein bisschen rumprobiert und ein Format irgendwie mitgestaltet und dass man auch eine Bandbreite an Themen hat. Das, glaube ich, wird ganz spannend.
Ich würde sagen, das sind schon mal beste Voraussetzungen. Dann dir viel Spaß beim Machen und den HörerInnen viel Spaß beim Hören und danke fürs Vorstellen.
Danke auch.
Soweit also Deutschlandfunk, der Tag an diesem Mittwoch. Ist Mittwoch? Es ist Mittwoch. 17. Juni 2020 auf jeden Fall. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.